SRF 1.
Persönlich. Daniel Hitzig im Gespräch mit Gästen.
Draussen schneit es, also genau das richtige Wetter an Ostern. Zum gemütlich hinterlehnen und persönlich auf SRF 1 hören. Heute sind wir im Aargauer Kunsthaus zu Aarau und zwar mit diesen beiden Gästen. K. Marti, sie hat ihr Berufsleben als Kindergärtnerin angefangen. Seither hat sie Tier- und Kochsendungen im Regionalfernsehen moderiert, ist Mediensprecherin von der Aargauer Gesundheitsdirektion und aktuell hüpft und schlüpft wegen ihr über die Ostertage im Aargauer Naturmuseum im Naturama. Und nicht weniger farbig ist die Kurzbiografie von Andres Brändli. Er war Tierarzt im Engadin und Köliker, hat ein Tierkrematorium gegründet und dann mit 45 hat er nochmal etwas ganz anderes angefangen und sich zum Sprengmeister ausbilden lassen. Kennen tut man den Ur-Aarauer Andres Brändli, da in Aarau auch als Initiant von der Güsselwehr. K. Marti und Andres Brändli, herzlich willkommen im Persönlich. K. Marti, Aarau hat gut 20'000 Einwohner und als ich ihnen gesagt habe, ihr Vis-à-vis sei der Andres Brändli, haben sie gesagt, ah, der Andres. Offenbar kennt man sich da noch, zu Aarau.
Also das eine ist, man kennt sich sicher, aber mit dem Andres verbindet mich etwas anderes. Das hat angefangen bei dieser Tiersendung, die Sie erwähnt haben, beim Tierisch. Dort habe ich einen Grosstierarzt gesucht, für so einen Beitrag zu machen und habe dann gewusst, der Andres, eben das habe ich dann schon auch kennt von dem her, gewusst, der Andres ist Tierarzt und dort haben wir uns kennengelernt. Dort hast du mir aber einfach einen von deinen Kollegen weitergeleitet.
Richtig, wir waren attraktiv damals für das Fernsehen mit dieser neuen Klinik, die wir hatten und konnten so Sendungen machen, die sonst bis jetzt noch nie über die Bühne gelaufen sind. Dank dir ist es auch eine gute Werbung gewesen.
Genau, ich bin dann wirklich bei jeder Sendung fast bin ich in die Tierklinik gegangen und wir haben dann immer direkt aus der Tierklinik noch berichtet. Also zu allen Bobolis, die die Tiere haben.
Sie sind beides Ur-Aarauer. Hat sich das verändert, so in den letzten 20, 30 Jahren, dass man sich noch kennt?
Bei mir, bin ich wieder zurückgekommen auf Aarau, nach 33 Jahren Köliken. Ich war zwar nie mehr als 7 Kilometer weg gewesen, so, aber ich bin gerne wieder zurückgekommen auf das Aarau und tue mich da wieder engagieren. Es ist interessant, man hat eben, wenn man sich eben kennt, immer wieder Echo. In letzter Zeit war sehr viel Medienpräsenz, gewesen, auch wegen dem Sprengen. Und wir kommen später noch auf das. Aarau ist ja das Haus gesprengt worden. Und ich werde immer wieder angesprochen, sei es auf Güsselwehr, sei es auf Sprengen, sei es auf Tierarzt. Manchmal ist es fast mühsam, durch die Stadt zu laufen. Man kann nicht mehr heimlich am März gehen oder so. Das geht nicht.
Du musst ja immer alles auflesen unterwegs.
Aarau war mal die Hauptstadt der Schweiz. Es war zwar nicht lang, nur 6 Monate, 1798, während der Napoleon seiner Zeit. Heute sagt man nämlich, das ist so ein der Durchschnittskanton im Sinn von so, wie der Kanton Aargau stimmt die ganze Schweiz. Ist man da stolz drauf? Oder hat man eher irgendwie so ein Picken auf Zürcher, wo das Gefühl haben, die Aargauer mit den weißen Socken überschwemmen einen. Wie ist so ein Selbstwertgefühl von den Aargauern? Also, wie sehen Sie das?
Ich habe das Gefühl, ich habe so wie einen inneren Stolz. Ich weiss, dass der Aargau verpönt ist. Es gibt dermassen viele blöde Witze über den Aargau, aber ich weiss, was der Aargau bietet. Und das lenkt mir eigentlich.
Der Aargau. Sie dürfen schon klatschen.
Der Aargau ist ja, der Teil vom Aargau ist ja lang untertanen Teil von Bern. Und ich glaube, in unserer Region, im Berner Aargau, im sogenannten, also von Bruck bis auf Zofingen, sind wir schon noch ein bisschen obrigkeitsgehörig. Wenn Bern etwas sagt, dann tun wir schon eher noch nicken als zum Beispiel Baden oder das Freiamt.
Also eben, das ist auch noch nicht eine Einheit. Der Aargau ist ein extrem vielfältiger
Kanton. Das ist eine kleine Schweiz.
Ja, das Frittal ist wieder eine andere Geschichte.
Ja, das müssen wir gar nicht anfangen. Das war Neuösterreich und katholisch heute noch. Und das ist auch schön, an einem Allerheiligen oder an Maria Himmelfahrt, dann hat es ein Tor, das arbeitet, und nebenan haben sie Sonntag. Das finde ich genial. Also das ist, wäre kopierbar in der ganzen Welt.
Aber an Ostern haben alle frei.
Das stimmt, da sind wir einig.
Ich habe es vorher gesagt, Martin, es hüpft und schlüpft dort, wo sie arbeiten im Moment. Und den Satz, ehrlicherweise, den habe nicht ich erfunden, sondern den haben sie erfunden. Sie sind, was sind sie eigentlich genau? Im Naturama?
Ich bin Kommunikationsbeauftragte, zuständig für Kommunikation, für Kultur, für Fundraising, PR, also einfach so ein bisschen das einfach raustragen. Ich probiere und mache, was ich kann. Und ich denke, von dem her, von den Zuschauern, von den Besuchern her, gelingt es mir auch meistens gut.
Und jetzt ist es super, bei dem schlechten Wetter ist genial. Sie werden überrannt, oder?
Wir haben am Karfreitag haben wir gegen 2000 Leute gehabt. Und das ist dann wirklich, das ist also an der obersten Grenze gewesen.
Es hüpft und schlüpft. Was heisst das konkret? Also, wir alle wissen, was das heisst, aber haben Sie jetzt einen Hühnerstall aufgebaut? Und,
Haben wir, ja. Also wir haben einen Hühnerstall mit einem Seidenhuhn, mit ganz vielen kleinen Bibeli, wo man einfach nur schauen kann. Dann haben wir einen Brutkasten, wo man den Eier zuschauen oder den Küken zuschauen, wie sie rauskommen. Dann haben wir die Bibeli, die dann schon geschlüpft sind, haben wir in einem anderen Stall inne und die kann man immer zur vollen Stunde auch noch in die Hand nehmen. Also das ist so, die werden rausgegeben und die Kinder können absitzen und dann kommen sie die in die Hand über und dann muss man aufpassen, dass das Kind noch weiter schnaufen, weil die sind dann so entzückt und die vergessen aber wirklich die Schnaufen dabei. Weil das ist unglaublich, also das ist so ein Bibeli in den Fingern zu haben, weil die sind eh schon so herzig und dann auch so fein und es ist wirklich ein Erlebnis für Kinder. Und das sieht man auch, also so ein Buben, wo das Gefühl hat, die haben sich vorher irgendwie so vorgekämpft und ziemlich grosse Schnorren gehabt. Die sind dann ganz, ganz, ganz ruhig. Und die sind einfach so ganz entzückt dann da.
Also ein Naturmuseum, oder sagen wir traditionelles Museum, ist etwas, da geht man etwas anschauen und das steht. Und je nachdem ist es sogar noch hinter Vitrinen oder Bilder an der Wand sind mit Alarmanlagen gesichert. Bei Ihnen geht der Trend in eine andere Richtung. Das ist ein halber Zoo schon, oder? Es gibt auch andere Tiere das ganze Jahr durch.
Also wir haben vor allem Amphibien, Reptilien, Fisch, jetzt eben, uns ist es einfach wichtig, dass wir das überbringen, dass wir auch Tiere jetzt gerade an der Ostern, dass wir ein Erlebnis hat dabei. Dass aber man das kann erleben, dass die Tiere nahe sind.
Dann hat es aber mittlerweile auch Tierpfleger, die im Museum arbeiten.
Ja, wir haben eine zuständige Tierpflegerin, die nichts anderes macht, wie für die Tiere zu schauen.
Okay. Stichwort Tier, Andres Brändli. Was haben Sie für Haustier als Tierarzt?
Wir haben einen langen Hund und dort einmal müssen eingeschläft werden wegen Epilepsie. Und die Katze ist überfahren worden, wie es bei den Katzen häufig passiert. Und jetzt habe ich nur noch Spinnen in der Dusche.
Eine domestizierende?
Nein, sie lässt noch nicht ganz auf den Namen, aber. Nein, also die Tiere, die Karl Marti im Haus hat, die sind für mich ein bisschen fremd. Wir haben in der Ausbildung eigentlich nur über Hühner noch etwas gelernt. Und das war immer gäbig, wenn ein Huhn gestorben ist, haben wir das können sezieren. Und nachher hat man gesehen, dass es kein Zwergfell hat. Es hat kein Huhn ein Zwergfell, aber das weiß ja schon niemand. Und dann kann man sagen, es ist eigentlich ein Wunder, dass das Huhn so alt geworden ist. Ohne Zwergfell, oder? Nein, das ist nur ein Witz von uns Tierärzten.
Stichwort Ausbildung oder Tierarzt überhaupt. Also, es gibt ja die sogenannten Nutztiere und dann gibt es Schosshündli. Wie war das bei Ihnen gewesen?
Also ich eigentlich wollte Kuhdoktor werden, Nutztierarzt. Und wie es so ist, man verkauft sich vielleicht für etwas, gedanklich. Aber am Schluss sagen die Leute, wo du gut bist. Und dann bin ich Katzendoktor geworden. Am ersten Tag hatte ich 6 Katzen zu behandeln. Und ich bin, vorübergehend bin ich eigentlich nur Katzendoktor gewesen. Und der erste Bauer hat mir erst nach etwa 4 Wochen angerufen. Und dann haben Frau und ich gerade eine Flasche Wein aufgetan. Das war wirklich etwas Besonderes gewesen.
Und nachher haben sie es aber gut gemacht. Es hat sich dann umgesprochen, ich kann es nicht nur mit der Katze, sondern...
Ja, und dann sind wir auch gewachsen und dann hat man sich spezialisieren. Du kannst heute nicht... das ist fast wie im Spital. Also man kann nicht mit morgen mit Kühen scheren. Und dann hat man wahnsinnig viel Keim auf sich. Und das könnte generell schwierig werden, nachher eine Operation an einem Kleintier zu machen. Man kann sich schon putzen und so, aber es ist einfach auch im Kopf oben ist es sehr wichtig, dass man sich spezialisiert auf gewisse Tierarten. Und ich bin jetzt einfach der, der auf Nutztier gegangen ist. Und Nutztier heisst einfach alles, was Fleisch, Milch, Eier produziert, Honig schlussendlich auch. Bienen gehören auch dazu, das ist nicht mein Gebiet, aber ich habe vor allem... mit Kühen und Kälber, Schaf, Geissen und Zeug zu tun gehabt. Und es ist ja sehr wichtig zu wissen, wie ein Kilo Fleisch entsteht, wie ein Ei entsteht, was es alles braucht dafür, wie ein Liter Milch entsteht. Viele Kinder wissen heute gar nicht mehr, woher die Milch kommt.
Ja, mal aus dem Mikro, aus dem Probe.
Eben, es fällt noch gleich an, ja, genau. Ja,
ja Stichwort Tier. Also jetzt haben Sie mit dir zu tun gehabt, Martin, eben weil es ein halber Zoo geworden ist, Naturmuseum. Aber Sie haben es vorher schon kurz gesagt, Sie haben einmal eine Fernsehsendung gemacht. Sie sind quasi die Heidi Abel vom Tele-M1 gewesen, also von dem Regionalsender. Sind das eher Katzen oder Kühe gewesen? Ich nehme jetzt mal an.
Das sind Katzen und Hunde gewesen und Küngel und einfach alle Haustiere. Die, die man vermitteln kann. Es ist um die gegangen, vor
allem. Also es ist effektiv wie bei der Heidi Abel.
Es war wirklich so gewesen. Also es ist einfach, die sind nicht zu mir ins Studio gekommen. Ich bin in die Tierheim gegangen. Und bei diesen Tierheim habe ich die Tiere vorgestellt. Und dann haben die Leute können anrufen, die Interesse hatten. Und sind die anschauen und haben sie zum Teil auch abgeholt. Also so sind sehr viele Tiere vermittelt worden. Und die Sendung, ich habe die aufgebaut und habe sie aber dann nur 2 Jahre gemacht. Und die läuft jetzt aber immer noch. Die läuft auf allen Regionalsendern mittlerweile. Und ist, denke ich, etwas das erfolgreichste Produkt von diesen Regionalsendern überhaupt.
Und welche haben Sie am liebsten gehabt von diesen Tieren?
Oh, schwierig zu glauben. Ich glaube, Küngel. Weil vor den Hunden habe ich... Ich habe schon gerne Tiere, aber vor den Hunden habe ich wirklich häufig Angst gehabt. Also die kleinen Hunde sind noch gegangen, aber bei den grossen Hunden, also einen Schäferhund, habe ich sagen, tun den einfach irgendwo dort filmen und dann auch den. Also ich habe wirklich Schiss gehabt.
Also es hat dann keine so Szene gegeben, wo sie den gekrault haben oder ein bisschen Zähne zeigt fürs Publikum und so.
Nein, es
ist beim Zahnarzt gewesen.
Ich habe ein bisschen Distanz behalten und es ist auch, also einmal hat auch ein Schäferhund den Kameramann wirklich voll ins Bein gebissen. Einfach so geschwind noch im Vorbeilaufen. Also, den haben wir dann nicht vermittelt.
Das muss man machen, wenn man Angst hat vor Hunden, anderes Brändli.
Ja, das war bei mir schon ein kleines Problem. Die Hunde hatten einfach Angst vor mir. Das ist vielleicht meine Stimme.
Also, haben Sie mich richtig verstanden? Ich habe es eigentlich in die andere Richtung gemeint.
Nein, vielleicht bin ich auch darum Kuhdoktor geworden. Weil, nein, Spass beiseite. Vielleicht bellen jetzt in der Schweiz ein paar Hunde wegen meiner Stimme. Nein, es ist interessant, ich habe mir immer Mühe gegeben, den Hunden nicht in die Augen zu schauen und die Trick anzuwenden, um an sie anzukommen, vor allem bei den Bauernhunden, wo man immer wieder sieht, in der Woche einmal, zweimal oder so. Aber häufig hat man ja die auch kastriert und, oder sonst etwas mit ihnen gemacht, geimpft. Und die haben eigentlich die Verbindung zu mir nur über den Schmerz gehabt. Oder?
Aber der mit dem mit Augen schauen... Nicht in die Augen schauen ist besser, wenn man Angst hat vor einem Hund.
Ja, es gibt ja die meisten Tiere, soviel ich weiss, haben gar nicht gern, wenn man direkt in die Augen schaut. Also,
haben wir etwas gelernt. Also nicht irgendwie Vertrauen aufbauen und meinen schön in die Augen schauen. Das irritiert sie.
Ja. Mit der Sprache kommt man näher, also mit den Augen, also mit dem Blick.
Ja. Kama, die Tiersendung, das ist nicht das Einzige, was sie gemacht haben. Es ist dann etwas in Quere gekommen, oder?
Genau, also ich habe dann gleichzeitig noch eine Gourmet-Sendung, eine Kochsendung übernommen, habe die ausbauen, den Gourmet-Tipp, und habe dann das alternierend gemacht. Also ich habe, eine Woche war tierisch, die andere Woche war Gourmet-Tipp. Und irgendwie habe ich dann plötzlich gemerkt, ich muss mich entscheiden, weil es ist dann so gewesen, dass ich eben in der einen Sendung irgendwie einen Küngel vorgestellt habe und in der anderen Sendung auch nicht in die Pfanne gehauen. Es ist wirklich, es ist dann auch mal ein bisschen grotesk gewesen. Und dann habe ich mich dann, weil ich bin wirklich näher beim Gourmet und beim Kochen und habe mich dann für Gourmet-Sendung entschieden.
Ja.
Und das Tierische habe ich dann gerne weitergegeben.
Und dort sind Sie bei sich zu Hause in der Küche gestanden und haben gekocht, oder wie ist das abgelaufen?
Ja, am Anfang noch nicht. Am Anfang habe ich, also die Sendung hat so ausgesehen, dass wir bei einem Sternenkoch oder einem Gourmet-Koch in der Küche gekocht haben. Das ist, immer bei verschiedenen gewesen. Und ich habe mich am Anfang darauf verlassen, dass die schon ihre Rezepte, dass die wirklich gut sind und dass man die nachkochen kann. Dann habe ich Reaktionen bekommen, aus dem Publikum, dass das irgendwie ganz schwierig ist und dass das also wirklich schon eine hohe Schule ist. Dann dachte ich, da muss ich irgendetwas machen. Und dann habe ich angefangen, das daheim immer vorkochen. Und dann haben wir einfach daheim, so alle zwei Wochen, hat es bei uns am Sonntag den Gourmet-Tipp gegeben. Und meine Buben haben keine Freude gehabt. Weil ich habe das ausprobiert und es ist gut gewesen. Ich habe gemerkt, ja, kann man die Zutaten kaufen? Gibt es die überhaupt? Ja, längt ein Backofen, längt mein Know-how, das ich habe. Und ich war also nicht so eine super Köchin gewesen. Und so habe ich dann den Köchen sagen, hey, das geht überhaupt nicht.
Und irgendwann haben die Spitzenköche angefangen, Spaghetti zu kochen, oder?
Nein, sie haben noch, aber sie haben sich wirklich, sie haben sich also schon ein bisschen umgestellt und haben ein bisschen mitgedacht, was denn eigentlich funktioniert und was nicht. Also,
ja.
Aber meine Buben haben immer noch keine Freude gehabt.
Andres Brändli, ich habe gesagt, Sie sind ein Uraarauer. Ihr Vater war Doktor gewesen. Nicht Pfeh-Doktor, sondern Menschendoktor. Ist das irgendwie angelegt gewesen, dass Sie auch Arzt werden, oder?
Ja, also, es geht jetzt ein bisschen länger.
Nein, lieber, also wir haben da so viel zu besprechen. Sie sind nicht alleine gewesen, ja, oder?
Ich bin immer noch die jüngste von sechs Kindern. Wir haben eine sehr interessante Jugend in diesem Haus. Zum Mittagstisch immer 12 bis 15 Leute. Dann haben wir den Vater nicht so viel gesehen, weil er eben im Haus in der Praxis hatte, aber er hat einfach einen Stock tiefer gearbeitet und wir haben vielfach ohne ihn gegessen. Aber gleich hat er sich durchgesetzt, haben alle müssen Latein haben, wir haben alle B-Matur, alle sechs. Und zwar war das Ziel, dass wir sicher könnten Medizin studieren. Damals hat man müssen Latein haben für das Medizinstudium. Und ich war gerade noch der letzte Jahrgang, der das hat müssen haben. Und so sind wir ein bisschen unter Druck gekommen. Und ich habe ja Geologe werden, Geologie studieren. Und das ist irgendwie anders geworden. Ich bin dann immerhin Tierarzt geworden. Das war immerhin das gewesen, ja.
Und von den fünf älteren Geschwistern hat das eine oder andere natürlich den Druck schon weggenommen und ist wirklich Doktor geworden.
Ja, vier von diesen sechs haben, mindestens etwa fünf haben den Doktor gemacht. Ja. In einer Form. Und es war ein bisschen komisch, dass sich alles so konzentriert. Es war nicht mal gegenseitig Stress oder Kompetition. Es ist einfach gegangen. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben.
Wie war das bei Ihnen als Mädchen? Das war ja eine spezielle Situation. Ihr Vater war eine bekannte Person in der Stadt, oder?
Mhm. Also mein Vater war lange im Stadtrat und war Spitzname für die SP.
Das ist der Stadtpräsident, der Vize-Stadtpräsident.
Der Vize-Stadtpräsident, ja.
Mhm.
Und es ist, also wir haben den Druck nicht gehabt. Wir haben wirklich in dem Sinn frei können wählen. Es ist, Ja, wir sind wirklich, er hat immer so den Dings gehabt, macht einfach das, was euch gefällt. Also, er hat auf der Post gearbeitet und ihm hat es also auch ganz gut gefallen, wenn man einfach einen Schalter gearbeitet hat. Also, Post angestellt. Die Post war für ihn dort noch etwas Riesiges gewesen, etwas sehr Zuverlässiges, was man heute nicht mehr so wirklich sagen kann. Es war eine ganz wichtige Institution gewesen und ihm hat es gefallen, wenn wir in der Post eingestiegen wären. Ja. Aber wir haben alle drei, ich habe noch zwei Schwestern, alle drei von eben sicher nicht auf die Post.
Und was haben Sie denn so eben als junges Mädchen? Hat man ja Wünsche und Träume und Idol. In welche Richtung ist das gegangen?
Habe ich nicht so fest gehabt. Also, außer beim Sport. Ich habe gedacht, beim Sport hätte ich gerne etwas erreicht. Ich habe dann einfach immer wieder in die Sportart gewechselt. Wenn ich gut geworden bin, habe ich gefunden, der Druck wird stark. Und dann habe ich wieder einen anderen Sport gemacht. Also das ist aber, ich bin immer ein bisschen dran und am Ball gewesen. Aber von den Idolen her, Kindergärtnerin, Lehrerin, es ist in die Richtung immer gegangen. Und ja. Ich habe mich vielleicht gar nicht getraut vorzustellen, wenn ich dann gewusst hätte, dass ich dann mal Fernsehen machen könnte oder so. Ich glaube, ich habe mich gar nicht getraut, so weit zu denken.
Ja.
Oder zu wünschen.
Und sich aber irgendwie immer ein bisschen darauf verlassen, es kommt dann schon etwas.
Ja, es ist auch immer gelaufen, es ist auch immer etwas gekommen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin von dem her einfach immer offen gewesen und habe das genommen, was sich gerade geboten hat. Ja. Und dann ist das immer weitergegangen. Und von dem her kann ich jetzt so ein bisschen zurückschauen oder kann sagen, mal, es passt alles zusammen. Es ist kein Zufall gewesen. Und jetzt das, was ich jetzt im Naturama mache, ist eigentlich wirklich, es kommt alles wieder zusammen. Also die Kindergärtnerin, jetzt über Museumspädagogik oder dass ich ein bisschen weiss, was für Aktionen als für Kinder gut sind. Nachher die Jugendarbeit, die ich noch gemacht habe, Kommunikation, Medien, es ist wirklich jetzt alles schön zusammengekommen.
Sie haben das Stichwort Zufall angesprochen. Gibt es Zufall, Andreas Brändli?
Ja, das ist ein bisschen... Das ist jetzt schon philosophisch. Ja.
Ist ein bisschen früh für die Philosophie.
Nach den Elfen könnte man vielleicht über da reden. Nein. Sicher gibt es Zufall. Also gerade deine Jugend, K, ist sicher auch geformt worden durch deine Freundinnen und Freunde. Also die nennt ja mit E-Sport oder so. So bin ich in die Pfade gekommen, durch meine Geschwister oder durch Kollegen. Ich bin nicht nie in einem Sportclub oder so, sondern... nur in der Party. Auch nie in einer Verbindung. Man hat sich einfach auf das, also ich habe mich auf das konzentriert und habe mich dort engagiert und habe meine Jugend sehr aktiv dort verbracht. Ja.
Aber wenn Sie mit Ja oder Nein müssten antworten, gibt es Zufall? Wieder,
ja. Also, es gibt sicher unglaubliche Zufälle, aber eben sind wahrscheinlich eben nicht Zufälle, das ist irgendwo geschrieben. Oder wird von etwas oder jemandem gesteuert, aber das lasse ich offen. Ich nehme es dir einfach, wenn es kommt.
Sie gehören persönlich auf SRF 1. Wir sind heute im Aargauer Kunstmuseum. Hier in Aarau mit der Kommunikations-Allrounderin K. Marti und dem Tierarzt und Sprengmeister Andreas Brändli. Andreas Brändli, auf Ihrer Visitenkarte steht einmal anders: Dienstleistungen für Medizin und Sprengwesen. Also auf den ersten Blick könnte man sagen, das liegt relativ weit auseinander.
Ja, nur noch eine kurze Episode zu der Gründung von dieser Firma. Ich habe mich eintragen im Handelsregister und bin einfach zu Fuss in das Haus, ins Wielandhaus, und bin zu heute Stock gekommen. Und dann hat die Frau gefragt, ja, was wollen Sie für eine Firma gründen und wie soll die heissen? Und dann habe ich gesagt, einmal anders. Und dann ist sie hinterher, ich meine, ist sie lachen oder was? Sie ist einmal wieder vorgekommen und hat gesagt, das geht nicht. So wie ich schreibe, ich muss eine Lücke machen zwischen einmal X und, also eins mit X und einem anders. Und weil es den Namen anders gibt, oder, ist das ein bisschen schwierig. In jedem Fall haben wir uns dann geeinigt auf eine Schreibweise und nachher hat sie gefragt, was soll denn die Firma machen? Dann hat er das gesagt, dann ist sie wieder hinterher. Und ist wieder vorgekommen. Und so ist es dann in die Ordnung gegangen, schlussendlich. Hat sie es akzeptiert. Eben, gewisse Gemeinsamkeiten hat es schon. Ein Tierarzt und ein Sprengmeister ist ein bisschen im Sandwich zwischen Konsument und Produzent. Beim Tierarzt ist es relativ einfach. Da ist der Produzent, der Bauer jetzt in meinem Berufsstand. Der Bauer, der eben Fleisch produziert oder Milch produziert oder Eier produziert oder was auch immer. Und ich sollte ihm helfen, dass das möglichst billig auf den Markt kommt, weil ja die Schweizer am einzigen Ort, wo sie noch wirklich rechnen können, der Durchschnittsschweizer kann fast nur am Essen sparen oder an den Kleidern noch. Aber das sieht man schon wieder. Und beim Auto auch. Also das Essen, beim Essen ist es einfach am heikelsten oder am einfachsten.
Sind wir ein bisschen abgeschweift?
Ja, nein. Ja, komm. Und ich muss einfach schauen, dass es auf beiden Seiten stimmt. Das ist ein bisschen schwierig. Und beim Sprengen ist es auch so. Dort will ja jemand Bandschotter oder Split oder irgendetwas. Ich rede nicht von der Häusersprengung, ich rede vom normalen Steigwind. Und gleichzeitig will niemand in der Schweiz Erschütterungen, Lärm, Staub. Man kann heute in der Schweiz keinen Steinbruch mehr auftun, praktisch einen neuen. Man muss in die Berge gehen. Es gibt jetzt immer wieder neue Projekte, dass man unterirdisch Stein abbricht. Darum. Also in dem Sinne ist es gleich eine Gemeinsamkeit auf beiden Berufen.
Ein bisschen abenteuerlich.
Ja, ja, jetzt gerade habe ich gedacht, eben, also es sind einfach zwei verschiedene Produkte.
Ja. Denke ich. Eben, aber für das ist er irgendwie bekannt, Andres Brändli, dass er irgendwie abenteuerlich...
Ja, und vor allem, dass er einfach etwas anpackt. Also er hat Ideen und er setzt sie um. Also er bleibt wirklich dran und das beste Beispiel, denke ich, ist... Deine Güsselwehr. Also du bist jetzt der Güsselpapst von Aarau.
Ja, ja, das freut mich wahnsinnig. Ja.
Wie haben Sie von dem gehört, vom Güsselpapst?
Ich habe ihn im Sommer mal getroffen und dann hat er mir einfach nicht die Idee jetzt von der, also die Umsetzung, sondern einfach, dass es, er hat mir einfach gesagt, es muss etwas gehen. Weil Aarau ist wirklich sehr schön. Es ist auch super, dass sie die Nacht lebt, die Stadt. Die Gassen sind voll im Sommer. Wirklich Freitag, Donnerstag, Freitag, Samstag geht es also ziemlich ab. Und aber dementsprechend sieht es halt dann einfach am Morgen aus. Und er hat auch wirklich das Bedürfnis gehabt, dass man etwas macht. Und wir haben zwei, drei Mal noch darüber geredet und ich habe dann so das Gefühl gehabt, ja, aber eben, eigentlich habe ich gedacht, was willst du machen, oder? Also, und er hat es dann gemacht, er hat es umgesetzt, er hat einfach angefangen.
Ja, ich habe mal angefangen, am 1.1.13, also jetzt, am 1. Januar von diesem Jahr bin ich, also nach dem Silvester, am morgen früh, um 6 Uhr, bin ich allein durch die Stadt und habe drei 50 oder 35 Liter Säcke gefüllt. Mit Scherben und Flaschen. Und es ist eben nicht das Leergut. Die meisten Flaschen und Büchse, die man findet, sind halb leer. Also es ist ein halb Leergut eigentlich. Ich staune, wie viel einfach angestellt wird, nicht ausgetrunken wird.
Aber die lassen Sie dann stehen? Also Sie...
Nein, das wird alles mitgenommen. Also ausgeleert. Und,
ausgeleert, ja, das habe ich gemeint, ja.
Einfach auf die Straße geschüttet. Nein, du sie in den Deckel runterlassen dort.
Jetzt gibt es ja in einer Stadt wie Aarau, nehme ich an, eine normale Abfuhr. Wie haben Sie es mit denen? Oder wie haben Sie es von der Güsselabfuhr mit der privaten Konkurrenz von Ihnen?
Also Sie sprechen da etwas sehr Wichtiges an. An dem ersten Tag bin ich den Strassenarbeitern vom Werkhof. Die gehen ja am Samstag, am Sonntag gehen die auch. Auf die Piste, zwar auch am Samstag fünf Leute, die vom Morgen um 7 bis um 12 Uhr arbeiten für die Sauberkeit der Stadt. Und am Sonntagmorgen sind es, glaube ich, auch wieder zwei. Die habe ich begegnet, oder ich bin denen begegnet und die haben die gefragt, was machst du da? Und dann habe ich gesagt, ja, das Gleiche wie du, aber einfach an einem anderen Ort. Und wir tun einander ergänzen. Im Prinzip soll der Werkhof grossflächiger machen, mit ihren Maschinen und so. Und Kübelsäcke leeren. Und wir gehen ein bisschen auf die Fenstersims schauen, in die Türnischen, in die Ecken, wo sie mit den Maschinen nicht zukommen. Und da gibt es die berühmten Hotspots, wo wo man genau weiss, dort findet man etwas. Und man findet auch viel Hehlerware, also wir finden eine ganze Flasche Whisky und so weiter, wo versteckt worden sind. Noch lustig, aber. Aber wir trinken nichts davon.
Ich kann mir vorstellen, dass das sehr viele Leute gut finden und dass aber so hinter vorgehaltener Hand auch noch die Leute sagen, wieso macht er das? Hören Sie das auch? Also sogar vielleicht...
Ja, ja, du spinnst, bist krank und so weiter.
Bevor haben Sie es jetzt gesagt?
ja, ich finde das auch legitim. Die dürfen das sagen und dürfen das auch, oder dürfen so denken. Ich bin einfach überzeugt, wir wollen ja nicht super direkt einfach die Stadt säubern, also die Sauberkeit durchsetzen, indem wir einfach selber putzen, sondern es wäre das Ziel, dass wir die Leute beeinflussen und darüber reden und sie langsam merken, dass es eine Sache ist von der Allgemeinheit. Wir können nicht immer alles abgeben und durch andere machen. Der alte Spruch, ich lasse es fallen, weil ich will nicht jemand anderen die Arbeit wegnehmen. Oder, ja, es ist erstaunlich, dass die Leute, die einen Energiedrink trinken, ich nenne keinen Namen, die mögen mit der Kraft, die sie dort gewinnen, nicht an nächstes Haifisch. Oder?
Jetzt müssen Sie noch rasch sagen, was ein Haifisch ist.
Haifisch sind die schräg angeschnittenen, aus Chromstahl gebauten Köderkübel, die überall anstehen. Sie haben zwei Schlitze, einen für Zigaretten und einen für die normalen Abfälle. Und wahrscheinlich ist es so, dass die Leute einfach Angst haben vor dem Haifisch und nicht wenn die Mulli länger.
Also es geht wirklich eigentlich eher darum, dass man darüber nachdenkt und dass es das Verhalten sich ändert, als Sisyphus-Arbeit jeden Samstagmorgen da gucken, den Dreck von den anderen zusammenlesen. Selber interessiert sie weniger, sondern wirklich das, was dahinter steht.
Ja, wir fangen an, sobald es wärmer wird, vielleicht in 2-3 Wochen, und im Casino-Park plägert wird über Mittag, werden wir mit unseren Gewändchen, wo wir angeschrieben sind, vorbeigehen und die Leute darauf aufmerksam, wo der nächste Haifisch ist. Einfach ein bisschen hinweisen und vielleicht sogar auf das, was sie schon leer haben, wegnehmen. Wir fahren mit einem Kübel um oder so. Und ich kann mir vorstellen, dass sie einfach darauf aufmerksam gemacht werden. Sehr anständig. Wir tun niemand zusammenschießen, niemand anbrüllen, niemand. Ja. Es geht nicht um das.
Sie haben die Energy Drinks angesprochen, Kamarti. Sie haben zwei Buben. In diesem Alter, haben Sie es auch schon probiert, die Energy Drinks?
Ich habe es schon probiert, ist aber länger her. Ich habe es nicht gern.
Grauenhaft?
Ja, ich habe es gar nicht gern.
Unter uns gesagt, oder? Sie sitzen da in der ersten Reihe. Ihr findet es gut, oder? Ja. Also eben, ich meine, das ist aber nicht neu, dass es zwischen den Generationen Nein. gewisse Differenzen gibt. Wie haben Sie es mit Ihren Kindern jetzt so erziehungsmässig in Bezug aufs Wegwerfen? Ist das ein Thema gewesen früher, dass Sie keine Angst haben vor dem Haifisch?
Das ist ein grosses Thema und Sie wissen auch, das ist etwas vom Wenigen, was mich wirklich absolut verrückt macht. Wenn Sie etwas fortrühren oder wenn ich sehe, und das macht mich wirklich rasend. Ich bin schon sehr geduldig und ja, ich habe das Gefühl, es ist wenig, aber auf das bin ich allergisch und das ist immer ein Thema gewesen. Dass sie sich das wirklich also in meiner Gegenwart nicht haben können leisten. Und ich hoffe, es ist ein bisschen hängen geblieben. Also.
Ist es hängen geblieben? Sie nicken, ja. In der ersten Reihe. Die
ich muss vielleicht noch sagen, Darau hat das Problem nicht also alleine. Zürich ist natürlich auch so. Aber zwischen Bruck und Lenzburg ist einfach das Güsselproblem kleiner, weil es am Freitagabend keine Leute haben. Also, ja. Es tut mir leid.
Es ist einfach leer ist und
ja,
tot ist.
Ja, Bruck ist manchmal tote Hose an einem Freitagabend. Und Zarau ist die Kronengasse einfach voll Leute. Die Rathausgasse voll Leute. Bei jedem Wetter. Ich kenne niemanden, wenn ich durchgehe. Das ist noch interessant. Das kommen vor allem tramweise vom Sorental, vom Wienental. Das ist schön für Aarau. Aarau lebt auch dank diesen Leuten. Wir könnten noch ein bisschen über Kultur reden, die durch das auch aufblühen kann. Also dank der Leute, die hier auf Aarau kommen, kann Aarau überleben. In anderen Sektoren auch noch.
Ich will zuerst mit der Kamati noch mal über die beiden Buben da reden.
Die jungen Männer.
Die jungen Männer, genau. Also, ich habe vorher gesagt, was sie alles schon gemacht haben in ihrem Leben. Sie haben auch noch zwei Buben aufgezogen. Aber das war nicht ganz reibungslos gewesen, oder? Sie sind geschieden. Mhm. Normalerweise mit Leuten, die geschieden sind, rede ich da oben persönlich nicht drüber. Das ist immer schwierig. Da müsste eigentlich der Mann auch da sein. Aber sie haben gesagt, ja, nein, wir haben es eigentlich gut zusammen.
Mhm. Wir haben es sehr gut zusammen. Also das eine ist, ich habe sie eben nicht, ich habe sie nicht grossgezogen. Wir haben sie wirklich zusammen grossgezogen. Also mein Ex-Mann, der Peter und ich. Es war so, dass wir uns sehr früh getrennt haben, wo der Mats 2 war und der Team 6. Und das hat natürlich dann wirklich etwas gebraucht, also an Organisation. Und wir haben uns entschieden, dass wir sie eben gleich immer noch zusammen erziehen wollen. Wir haben dann nachher bei uns im Garten, wir haben ein Haus in der Teli, haben dann dort aber im Garten noch einen Anbau gemacht. Und ich bin den Anbau übergegangen und die Kinder haben einfach hin und her. Und so haben wir das eigentlich bis heute durchgezogen. Und ich glaube, es ist einfach an dem gelegen, als wir gesagt haben, das Wichtigste in unserem Leben sind unsere zwei Buben. Und das haben wir so weitergezogen. Und der Mats, der jetzt 20 ist, der geht also immer noch hin und her. Also wir wohnen jetzt nicht mehr in dieser Situation. Der Peter ist nachher der, wo die Kinder etwas grösser waren, ist er irgendwie dann mal 50 Meter weit gezögelt. Und nachher ist er wirklich jedes Mal, wenn er gezögelt ist, ist es ein bisschen weiter gewesen, aber einfach so schön angepasst an das Alter der Kinder. Und jetzt wohnt er einfach in einem anderen Quartier. Und der Mats geht jetzt immer noch, eine Woche ist er bei mir, eine Woche ist er beim Vater. Also hier und
das ist für Sie und Ihre Ex-Mann völlig selbstverständlich gewesen, wir teilen euch das 50-50. Und das ist in dem Sinne klar gewesen, und darum ist es gut gegangen.
Ja, das ist wirklich völlig klar gewesen. Und wir haben auch immer Geburtstag zusammen gefeiert, wir sind immer zusammen alle Eltern oben, Weihnachten zusammen gefeiert und da haben immer Partnerschaften gehabt nebendran, und aber das ist wirklich wunderbar. Das hat so gut funktioniert und ist heute noch, denke ich, also wirklich schön.
Und wenn man die beiden anschaut, hat man das Gefühl, sie ist noch wohl. Fliegen sie dann auch langsam aus oder machen sie immer noch die Wäsche?
Nein, die mache ich schon lange nicht mehr.
Nicht?
Nein, also sie sind wirklich sehr selbstständig, beide. Und der Mats kocht sehr gut. Ich denke, das hat etwas mit dem Gourmet-Tipp zu tun. Und nein, waschen und alles, das machen sie eh schon lange selber. Nein, ich muss nicht gross aushalten.
Ja. Apropos Familie, wie ist das bei Ihnen, Andres Brändli? Ja, also Sie haben hat ja hinter jedem starken Mann eine starke Frau, oder?
Ja, das ist so. Das starke Geschlecht ist eigentlich, sind schon die Frauen. Das kann man, pardon, wir tun auch klatschen für das, was ich jetzt... Die Zeit, wir haben im 73 geheiratet und irgendwie habe ich habe selber eigentlich entschieden, dass ich keine Kinder will, weil ich einen strengen Beruf hatte und ich wollte mir einen Beruf widmen und du kannst nicht beides. Heute gibt es ja viele Männer, die nur noch 80% arbeiten zugunsten von der Familie. Ich finde das super. Es ist zwar für die, die sie anstellen, ein bisschen schwieriger manchmal. Mit 100% Stellen ist es einfacher zu kommunizieren, item. Aber so sind wir einfach zusammen zum Schluss gekommen, dass es einfach keine Kinder gibt. Und hinter drei ist es schwierig zu sagen, ist es gut gewesen. Wir haben, weil wir keine Kinder hatten, haben wir einen Haufen wie sagt man denn, Children, Foster-Kinder. Ja, ist schon gleich, einfach Kinder aus anderen Familien, die Erwachsene gesucht haben, die sie vielleicht einen anderen Zugang haben als zu den Eltern. Und das haben wir noch können bieten. Wir haben dort mindestens Zeit für andere Kinder.
Also die haben sie eine Zeit lang bei sich in der Familie aufgetragen?
Ja, sie sind vielleicht tageweise gekommen oder wochenweise oder in den Ferien oder einmal essen. In allen Formen haben wir ihr aber auch geholfen. Also die besten Tierarzthilfen habe ich so ausgebildet. Ich bin mit diesen Burschen und Mädchen bin ich operieren. Das war genial. Die haben gewusst, was es braucht und haben auch Freude gehabt, selber daran, das zu arbeiten.
Und Ihre Frau hat in dieser Tierarztpraxis auch eine Rolle gespielt? Oder?
Ja, die ersten 10 Jahre hat sie Suppe, Telefon und das Bett warm gehalten, wie ich einmal sage. Ich bin ja nie pünktlich heimgekommen zum Essen. Sie hat jemanden, wir müssen Telefon hüten. Das ist die alte Schule, das gibt es heute eigentlich auch fast nicht mehr. Wir haben ja sowieso, als Tierarzt ist man heute eher Frau. 90% der Studenten sind eben Frauen im Studium heute. Und die haben auch nicht mehr einen Mann, der das Telefon hütet. Das gibt es einfach nicht mehr. Also die. Und ja, nach 10 Jahren hat sie sich rausgestellt und hat, sie hat immer auf dem Beruf gearbeitet. Sie hat einen paramedizinischen Beruf und hat können an verschiedenen Orten, bis heute arbeitet sie immer noch. Wir sind ja beide jetzt 66, Udo Jürgens Liedalter, sage ich einmal. Und
wie heisst das? Jetzt das Leben von PSA, oder?
Ja, genau, ja,
genau. Aber das trifft für Sie in einem Tour schon zu. Aber Sie haben immer wieder so Sachen gemacht und diese Geschichte, die wollte ich einfach noch hören, die vom Speiswagen.
Ja, Speiswagen, ja. Also, ich bin viel Zug gefahren, ich bin viel unterwegs ins Tessin und habe immer wieder im Speiswagen etwas getrunken oder gegessen. Und da jetzt die üblichen Sachen, die einfach nicht rund laufen. Und da habe ich das ein bisschen aufgeschrieben und habe reklamiert bei der damaligen SSG Zolten. Und dort hat es geheissen, kommen Sie und machen Sie es besser. Und dann habe ich mich wirklich angemeldet und bin vorbeigegangen. Und beim ersten Gespräch, 10 Minuten lang, ist es darum gegangen, ob ich krank bin, ob ich zu wenig verdiene als Tierarzt, ob ich spinne, ob ich ein Problem habe und so weiter. Und nach x-mal Nein hat es geheißen, also gut, jetzt wollen wir auch positiv schauen. Und dann habe ich eine Schnellbleichung gemacht im Service und bin nachher auf Hamburg und auf Mailand und auf München gefahren. Aber nicht mit dem Wägeli, sondern als Kellner. Und vielleicht zu dem Thema.
Also Sie haben dann wirklich neben dem Tierarztberuf, haben Sie einen Tag pro Woche, haben Sie gewusst, irgendwie, morgen gehe ich auf Hamburg, morgen gehe ich auf Mailand.
Und übermorgen bin ich wieder zurück in einem Kuhstall, ja, das ist ja so. Ja. Genau so.
Und mit dem Keim hat es kein Problem gegeben.
Ja, da hat man jetzt wieder. Also operieren und essen ist nicht das Gleiche. Also wir haben ja zum Glück Mandeln im Maul, die einige Dreck wegnehmen. Nein, nein. Ich habe schon geschaut. Also die Fingernägel habe ich immer geputzt, bevor ich gegangen bin.
Aber irgendwie war das schon typisch Andres Brändli gewesen. Auch. Also ich will es selber machen, ich probiere es aus.
Es braucht eine gewisse Hartnäckigkeit und auch eine Unterstützung von der. Also die Frau hat mir nie etwas irgendwie verhindert. Oder auch meine Familie, meine Geschwister, die haben mich immer unterstützt. Ein Teil von meinen Geschwistern sind auch da. Das ist wirklich gut gelaufen. Und darum habe ich mir auch den Mut genommen, gewisse Sachen durchzuziehen, wie zum Beispiel den Güssel.
Und das ist aber ein bisschen ähnlich bei Ihnen, Kamarti. Also der Mut, Neues anzufangen. Also ich habe es am Anfang gesagt, Sie sind ausgebildete Kindergärtnerin und 25 Jahre nachher sind Sie Mediensprecherin vom Gesundheitsdepartement. Das ist auch nicht unbedingt gerade der lineare Weg, oder?
Nein, es hat wirklich das eine das andere gegeben. Also, es war eben nicht so gewesen, dass ich mit 20 gedacht habe, ich wollte unbedingt das machen, sondern es ist wirklich da, ich habe das einfach gepackt, wo sich mir geboten hat. Und ich habe sehr viele verschiedene Jobs gehabt, viel in dem Sinne auch immer wieder andere neue Herausforderungen gehabt. Es ist mir nie gekündigt worden. Es ist nicht so, dass ich gezwungen gewesen bin, etwas Neues zu suchen. Aber ich habe auch sehr viel, wenn ich gemerkt habe, da ist es jetzt nicht mehr gut oder es ist jetzt einfach gut, es ist genug, dass ich dann gekündigt habe, ohne dass ich etwas anderes gehabt habe. Also ich bin vielleicht wirklich ein bisschen risikofreudig und habe das Gefühl gehabt, das kommt schon gut. Und es ist immer gekommen, es ist immer gut gekommen. Also von dem her, ja, vielleicht einfach Glück gehabt.
Also auch ins Lehren rausgumpen und Sie würden das den Leuten auch empfehlen, das zu probieren. Oder muss man schon so ein bisschen gewisse Veranlagung haben, die Sie haben?
Nein, ich glaube, man muss sich einfach sicher sein. Man muss so ein bisschen die innere Sicherheit haben. Und das, ich habe es aber gespürt, wenn es gut ist. Also ich hatte auch, gerade im Gesundheitsdepartement, es war wirklich zum Teil sehr schwierig gewesen. Dort ist so nach 2 Jahren, habe ich gedacht, ist das wirklich mein Job? Und es war spannend gewesen, aber auch die ganze politische Auseinandersetzung und ja, es ist wirklich nicht immer einfach gewesen. Und nach 2 Jahren hätte ich eigentlich gefühlsmässig können gehen. Hatte aber gefunden, nein, das mache ich ja nicht. Also ich lasse nicht einfach den Battle okay, wenn es mir nicht mehr gefällt. Es ist schleuer und besser, wenn ich wirklich noch 2 Jahre anhänge und 4 Jahre, das ist dann gut. Und dann bin ich wirklich mit einer inneren Sicherheit und Überzeugung gegangen. Und so ist es dann auch eben nachher weitergegangen. Also das ist, das braucht es, glaube ich. Und nicht einfach gehen, wenn es einem mal nicht passt.
Ja. Und wenn man relativ häufig, so alle 4, 5, 6 Jahre etwas Neues macht, dann kennt man anfangs überall Leute, oder?
Das stimmt, ja.
Eben also Martitz, Aarau, Sie kennen viele Leute.
Im Aargau, ja. So gut. Also durch das eben, durch die Arbeit mit Telemais und auch im Gesundheitsdepartement ist es wirklich auch, hat sich einfach ausgedehnt in Aargau, kann ja. Ich glaube sagen. Und das kommt mir jetzt meiner Arbeit natürlich auch wieder total zu gut und ich geniesse es auch.
Also eben, Sie haben immer mal wieder gewechselt, muss der Direktor vom Naturama keine Angst haben, dass es bald wieder so weit ist?
Nein, ich denke nicht. Nein, also Peter Jan, ich bin sehr froh, er ist ja noch nicht so lange bei uns im Naturama und also ich glaube, ich werde noch länger mit ihm zusammenarbeiten.
Er lacht in der ersten Reihe, er ist froh.
Wenn man jemanden anstellt, der schon 6-7 Mal Stelle gewechselt hat, dann wird es manchmal schon ein bisschen schwierig. Man tut das hinterfragen. Und es gibt natürlich, bei dir ist es jetzt positiv, du, für die Arbeit, die du machst. Die Kommunikation braucht ja die Kontakt. Aber es gibt Stellen oder Berufe, wo es schwierig ist, wenn jemand ein paar Jahre wechselt. Das kann auch negative Touch haben für eine neue Anstellung. Ja.
Aber das stimmt, ja.
Das war für dich ja nie ein Problem gewesen.
Also ich kann mir vorstellen, bei den Sprengmeistern ist das nicht so gern gesehen, wenn man zu häufig wechselt. Könnt ihr noch die eine oder andere Stange Dynamit mitlaufen lassen?
Nur muss vielleicht sagen, es gibt 2500 grössenordentliche Sprengmeister in der Schweiz. Aber wirklich auf dem Beruf arbeiten und sprengen, aktiv sprengen, die nur etwa 100. Und die kennt man, wir sind ja immer ein Verband. Und darum ist da also... Wenn jemand wirklich Fehler macht oder so, dann weiss man das gleich mal.
Also was ist die Faszination? Die Macht, die man hat. Man drückt auf den Knopf und dann fallen ein paar Tonnen zusammen. Oder?
Nein, die Spannung vom Auslösen, bis es dann wirklich klopft, bis die Wirkung sichtbar wird. Und nachher ist man ist immer mit dem Fuß ein bisschen im Käfig, oder? Man weiss ja nicht, es könnte ja mal etwas falsch laufen. Wir haben ja das hier in Aarau gesehen. Da war es so perfekt organisiert gewesen. Und dank dem können wir in Zukunft wieder Häuser sprengen. Wenn da etwas falsch gelaufen wäre in der Schweiz tote Hose gewesen mit Sprengen. Da hat niemand mehr sich getraut, etwas zu machen. Und dank dem positiven Ereignis haben wir Möglichkeiten in unserem Beruf aktiv weiterzuarbeiten.
Wo haben Sie es mitbekommen? Also, es war ja zu Nacht um 2 gewesen, die Sprengung von dem Hochhaus, von dem Rockwell-Gebäude. Sind Sie in der ersten Reihe gewesen?
Ja, wir haben FIB-Karten bekommen. Wir kennen ja, der Walti Weber ist bekannt bei uns. Und er hat uns eingeladen, zu schauen. Und wir sind nicht im Haus innen gestanden.
Aber eben, Sie haben natürlich vorher Kontakt gehabt und haben... Das ist ja relativ einmalig, dass eben dann so etwas läuft, oder? Das, ja, das ist ja Millimeterarbeit.
Ja, man muss sich vorstellen, das sind x Leute, die hier zusammenarbeiten. Ich bin einmal gefragt worden, machst du da mit? Dann gesagt, nein, das kann man nicht. Das ist ein Team, das sich kennt. Das ist wie im Tunnel. Die paar Leute, die an der Tunnelbrust arbeiten, die müssen sich kennen und auskommen miteinander. Und da muss jeder können einem anderen vertrauen, sonst geht es nicht. Und die 1500 Löcher mit diesen 75 Kilo Sprengstoff, die in diesem Haus drin waren, dann kann man ja dividieren, dann gibt es im Durchschnitt nur so ein Würstchen Sprengstoff. Aber im rechten Moment, am rechten Ort, lenkt eben, dass es dann so schön zusammengeht. Ich muss gratulieren. Ja.
Es ist Ostersonntag, es ist grusig für aussen. Eine letzte Frage, was machen Sie an diesem grusigen Wetter? Sie müssen Ihre Bibel schauen im Naturama, Kamati.
Nein, ich gehe heute nicht, ich bin morgen wieder dran. Vielleicht gehe ich noch geschwind vorbei. Also es ist so einfach zur Beruhigung, aber ich glaube, es wird nicht gut gehen. Heute haben wir noch ein Familien-Osteressen. Also ich glaube nicht mehr, es ist nicht mehr so mit Osternestchen suchen und finden, aber einfach mit der Familie noch zusammensitzen und etwas essen und den Nachmittag verbringen.
Und das Wetter ist nicht im Moment egal.
Spielt keine Rolle. Also wir wären sonst einfach auf der Terrasse raus und jetzt sind wir einfach drinnen.
Andres Brändli, Ihr Osterprogramm?
Also eigentlich sollte ich ein Nest, aber...
Ich wäre ein Osternest.
Nicht ins Osternest. Nein, ich will noch voraus gehen, Pelzanemonen schauen, oder in der Wiese im Aspenstrich oder im Deichbestrich genau genommen. Und das sind ganz schöne Blumen, die jetzt blüht, vielleicht trotz dem Schnee, mit dem wissen, ob sie rausgekommen sind. Pulsatilla heisst es für die, die es nicht kennen.
Andres Brändli, Kamati, herzlichen Dank, sind Sie persönlich gewesen und allen auch. Schöne Ostern.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.